SR Info. Bilanz am Mittag.
Mit Florian Mayer herzlich willkommen zur Sendung. Die Bundesregierung hat die Länder und die Union zu Gesprächen eingeladen. Themen, die Dauerbrenner, Migration und Sicherheit. Wir blicken vor Beginn des Treffens drauf, was zu erwarten sein wird. Außerdem schauen wir auf die Milliarden an US-Dollar im Wahlkampf von Kamala Harris, der Kandidatin der US-Demokraten, und sprechen zum Ende der Sendung über den Auftakt des Gerichtsverfahrens rund um Ex-VW-Chef Winterkorn und den VW-Dieselskandal. Alles bis 13 Uhr in der SR-Info. Bilanz am Mittag. Union-Chef Friedrich Merz hatte das brutale Attentat in Solingen zu einem Wendepunkt in der Migrations- und Sicherheitsdebatte in Deutschland erklärt. Und blickt man auf die Reaktionen innerhalb der Bundesregierung, scheint das auch dort so wahrgenommen zu werden, auch wenn man den Begriff wohl nicht so direkt übernehmen möchte. Vergangene Woche wurde ein Paket zu diesen beiden Schwerpunkten Migration und Sicherheit von der Bundesregierung auf den Weg gebracht. Und über die Inhalte dieses Paketes soll heute nun zwischen Regierung, den Ländern und der Union gesprochen werden. Um 15 Uhr soll's losgehen. Mit Uli Haug in unserem Hauptstadtstudio kann ich jetzt vorab darüber sprechen. Hallo Uli.
Hallo.
Uli, es soll dann heute also um die härtere Gangart bei der Rückführung gehen, um die bessere Bekämpfung islamistischen Terrors und die Verschärfung des Waffenrechts. Das sind jetzt alles Sachen, die auf diversen Ebenen auch in den einzelnen Ländern dann auch einzeln geregelt werden, weil sie da zuständig sind. Lässt sich da jetzt überhaupt irgendwie eine einheitliche Linie finden am Ende?
Ja, das glaube ich schon. Also zum einen sind es waffenrechtliche Verschärfungen, beispielsweise was Sprengmesser angeht. Und da dürfte natürlich auch eben die Frage sein, wie die Kontrollen stattfinden sollen und wie das Mitführen von solchen Messern eben künftig verhindert werden soll. Also da geht es um Koordination, auch bei den Abschiebungen in andere oder bei den Überführungen in andere europäische Länder geht es um Koordinationsfragen. Also warum hat das im Fall von Solingen beispielsweise nicht funktioniert? Aber es gibt ein ganz grundsätzliches Problem und einen ganz grundsätzlichen Unterschied. Die Union, Friedrich Merz hat das ja angekündigt, möchte auch Asylbewerber an den deutschen Außengrenzen abschieben. Kurz vor dieser Sitzung hat sich der hessische Innenminister Roman Posek entsprechend geäußert. Er sagt letztlich, alle Maßnahmen, die die Ampel vorschlägt, die würden zu spät ansetzen.
Das Hauptproblem ist aus meiner Sicht, dass die Ampelvorschläge zu spät ansetzen. Sie haben vor allen Dingen Maßnahmen im Blick, wenn die Menschen bereits bei uns sind. Das ist aber zu spät. Entscheidend ist, dass wir den Zuzug der Flüchtlinge reduzieren. Und das ganz erheblich.
Und das könnte eben der Knackpunkt der Gespräche werden. Die Ampel, die Regierung sagt, hier gibt es europarechtliche Bedenken, es gibt auch verfassungsrechtliche Bedenken für solche Abschiebungen an der Grenze. Die Union sagt, das sei machbar und darüber wird man heute vermutlich auch sprechen.
Also es gibt genug Konfliktpotenzial, da kann man mutmaßlich die Erwartungen schon mal ein bisschen runterschrauben, was die Ergebnisse angeht. Warum gibt es überhaupt heute dieses Treffen? Soll da jetzt die Lage nach den Wahlen in Sachsen und Thüringen, da war Migration ja eines der bestimmten Themen, beruhigt werden oder will man die Union jetzt möglichst noch irgendwie zu sich halten?
Na, ich denke schon, dass es den unterschiedlichen Ebenen, die beteiligt sind, also Bund, Länder und der Bundestag auch mit Innenexpertinnen und Experten, schon darum geht, Migration und vor allem auch islamistische Gewalt möglichst zu verhindern und unerlaubte Migration zu verhindern. Im Endeffekt hat das mit den Landtagswahlen nochmal einen neuen Drive, einen neuen Hintergrund bekommen, aber dieses Treffen war ja letztlich vor dem Wochenende so angekündigt worden. Friedrich Merz wollte dieses Treffen haben, der Kanzler hat dem Ganzen zugestimmt und jetzt findet es eben zum ersten Mal statt. Ich glaube aber nicht, dass es nur bei einem Treffen bleiben wird.
Dann noch ganz kurz zum Ende, die Union mit Friedrich Merz, die hat bei diesem Thema ja schon länger Maximalforderungen gestellt. Das hört man ja auch schon raus, ändert sich ja heute nicht. Der Fall Solingen, der geschah in NRW, das ist CDU geführt, heißt für Migration und Asylfragen ist auch dort die CDU zuständig. Läuft die CDU in dieser ganzen Debatte dann am Ende nicht Gefahr, sich auch ein Stück weit unglaubwürdig zu machen?
Auf die lange Sicht sicherlich. Im Moment sehe ich das so, dass die Ampel so einen schlechten Ruf hat und sie ist, muss man ganz ehrlich sagen, auch nicht auf allen Ebenen für Versäumnisse zuständig. Aber der Ruf ist eben so ruiniert, dass letztlich im Moment zumindest alles an der Regierung hängen bleibt.
Informationen zum Treffen zwischen Bundesregierung, Ländern und der Union heute in Berlin zum Thema Migration und Sicherheit waren das von unserem Hauptstadtkorrespondent Uli Haug. Vielen Dank. Am vergangenen Sonntag, wir haben es gerade schon besprochen, haben 1,7 Millionen Wahlberechtigte in Thüringen einen neuen Landtag gewählt. Die Ergebnisse sind da. Ganz vorne die AfD mit 32,8%. Danach kommt die CDU mit 23,6%. Gefolgt vom Bündnis Sarah Wagenknecht mit 15,8%. Bei dieser Kombination bleibt die Frage, wer soll denn da jetzt regieren? Im Vorfeld der Wahl hatten sich insbesondere mittelständische Unternehmer gegen die AfD in Thüringen ausgesprochen und Kampagnen für Vielfalt organisiert. Nun ist die AfD aber stärkste Kraft geworden. Was also jetzt? Ralf Geißler hat mit Wirtschaftsvertretern in Thüringen gesprochen.
Fragt man Harald Frank, welche Regierung Thüringen jetzt braucht, muss der Unternehmer nicht lange nachdenken.
AfD und CDU. Das ist eigentlich ein klarer Wählerwille, dass die das in der Hand nehmen sollten.
Frank ist Verleger und Druckereibesitzer in Gera. Er war früher Landesvorsitzender vom Verband der Familienunternehmer. Inzwischen engagiert er sich für die AfD im Stadtrat und hat eine klare Idee, was eine Landesregierung anpacken müsste.
Wir haben zu viele Ausgaben, zu viele Bürokratie, zu viele Beamte in der Verwaltung oder auch Angestellte in der Verwaltung sitzen, auch pro Kopf verglichen mit anderen Bundesländern. Und wir müssen einfach sparen.
Mit seinem öffentlichen Bekenntnis zur AfD ist Harald Frank unter Unternehmern allerdings eine Ausnahme. Zuletzt schien das Tuch zwischen der Wirtschaft und der Rechtsaußenpartei regelrecht zerschnitten. Und das hat auch mit Colette Boos-Jürn zu tun. Sie ist die neue Landesvorsitzende der Familienunternehmer und hält von einer AfD-Regierung nichts.
Für mich ist das absolut undenkbar, dass man in Sachinhalten gemeinsam beschließt, das ist das eine, aber eine Koalition zwischen AfD und CDU ist absolut auszuschließen.
Die Bauunternehmerin wirbt für eine weltoffene Wirtschaft. Vor den Wahlen hat sie eine Initiative für mehr Vielfalt unterstützt. AfD-Landeschef Björn Höcke wünschte den Initiatoren daraufhin schwere wirtschaftliche Turbulenzen. Nun sei Wundenlecken angesagt, resümiert Boos-Jürn. Im Wahlkampf war sie für die CDU. Jetzt sieht sie dort auch den Regierungsauftrag.
Also das Allerwichtigste ist, dass wir eine Regierung brauchen und die schnell, weil es gibt eine Fülle von Entscheidungen, wenn die brach liegen, dann lähmt das Woche für Woche, Monat für Monat die Wirtschaft. Und desto tiefer die in den Tal kommt, desto schwerer ist es auch wieder rauszukommen.
Doch wie soll diese neue Regierung Mehrheiten finden? Für eine Koalition gibt es rechts von der CDU nur die AfD. Links davon reicht es nur mit BSW und Linken. Beides hatte die Bundes-CDU mal ausgeschlossen. Für Stirnrunzeln sorgt das Ergebnis deshalb beim Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Erfurt, Thomas Malcherek.
Das ist sicherlich eine sehr verzwickte Situation, die anstehende Regierungsbildung. Ich glaube, wir werden uns im September, Oktober, auch vielleicht im November rein, auf lange Gespräche der Parteien untereinander einstellen müssen.
Eine Präferenz für das eine oder andere Modell äußert Malcherek nicht. Nur stabil sollte es bitte sein. Etwas deutlicher wird der Verband der Wirtschaft Thüringens. Geschäftsführer Matthias Kräft hält wenig von einer AfD-Regierung, sagt, das könne man der CDU nicht abverlangen, die ja dann nur Juniorpartner wäre. Es laufe auf Sondierungen zwischen CDU, BSW und Linken hinaus, sagt Kräft, und die sollten schnell beginnen.
Ich habe Verständnis, dass in den Parteien mutmaßlich für diese Konstellation keine Lösungen in der Schublade liegen. Man muss aber jetzt den September schon dafür nutzen, um möglichst schon dann, wenn der neue Landtag sich konstituiert, dass die Parteien wissen, ja, geht das oder geht es nicht? Wobei das geht es nicht, ist eigentlich aus meiner Sicht keine Alternative. Denn das hieße ja, es kommt keine neue Regierung zustande.
Eine Minderheitsregierung, bei der sich eine oder mehrere Fraktionen immer wieder neue Mehrheiten im Landtag suchen, hält Kräft für keine gute Lösung. Das habe man die vergangenen Jahre gehabt und das sei abgewählt worden.
Denken Sie doch mal kurz an die Deutsche Bahn. Welche Begriffe fallen Ihnen auf Anhieb so ein? Ich bin mir ziemlich sicher, bei dem einen oder der anderen tauchen da mit Sicherheit unpünktlich und rote Zahlen im Kopf auf. Denn dass die Bahn in Deutschland in großen Schwierigkeiten steckt, was sowohl ihre finanzielle Ausstattung wie auch ihre Infrastruktur angeht, beides hängt ja auch zusammen, das wissen mittlerweile mehrere Generationen von Fahrgästen. Verkehrsminister Volker Wissing von der FDP erhöht nun den Druck auf die Bahn, besser zu werden. Wie? Das erklärt Ihnen Torben Ostermann.
Eine pünktlichere Bahn und weniger Personal im Management. Nur zwei von zahlreichen Forderungen, die der Verkehrsminister an den Bahnvorstand richtet. Die Bahn muss jetzt liefern, so Volker Wissing wörtlich. Extremwetterereignisse wie Starkregen oder Kälte sollen künftig kein Grund mehr dafür sein, dass Züge nicht fahren. Außerdem könnten niedrigere Ticketpreise bei schlecht genutzten ICE-Verbindungen dafür sorgen, dass sich Fahrgäste besser verteilen. Der Bund habe seine Hausaufgaben erledigt und hohe Milliardensummen zusätzlich für Investitionen zur Verfügung gestellt. Der staatseigene Konzern soll künftig klare Ziele formulieren und dem Ministerium alle 3 Monate den aktuellen Stand vorlegen. Der Minister spricht in diesem Zusammenhang von Fordern und Fördern. Die Deutsche Bahn hatte erst vor kurzem ein Sanierungskonzept bis 2027 vorgelegt. Wissing sagt, dass er sich nicht allein darauf verlassen will. Deswegen müsse der Konzern nun in regelmäßigen Abständen Bericht erstatten.
Und damit ist es 12.40 Uhr in der SR-Infobilanz am Mittag auf SR2 Kulturradio. Gleich geht's nach Frankreich. Da werden jetzt Schuluniformen getestet. Zuvor gibt's die Nachrichten mit Isabel Tentrup.
Bei den Paralympics in Paris hat Tischtennis-Weltmeister Thomas Schmidberger eine Medaille sicher. Er setzte sich gegen den Franzosen Florian Merien mit 3:0 durch und steht nun im Halbfinale. Damit hat Schmidberger mindestens Bronze. Er hatte bereits im Doppelwettbewerb mit Valentin Baus die Silbermedaille gewonnen. Im Saarland sollen Fahrgäste in Bussen ab dem kommenden Jahr Tickets auch per Smartphone oder Bankkarte bezahlen können. Das hat der Saarländische Verkehrsverbund mitgeteilt. Wie Geschäftsführer Bach dem SR sagte, soll im Herbst eine Testphase starten. In den Bussen seien entsprechende Bordcomputer eingebaut. Wie Bach weiter erklärte, werden beim Busfahrer immer weniger Tickets gekauft. Im ersten Halbjahr seien es 1,95 Millionen Fahrscheine gewesen, 800.000 weniger als im Vorjahreszeitraum. Der SAVV werde aber vorerst an der Bargeldzahlung festhalten. Marcel Mucker ist von seinem Amt als Generalsekretär der Saar-FDP zurückgetreten. Das teilte die Partei am Dienstag mit. Mucker sagte, der Rücktritt habe keinerlei politische, sondern nur persönliche Gründe. Mucker war Ende 2022 zum ersten Generalsekretär seines Landesverbands gewählt worden. Zuvor gab es dieses Amt in der Saar-FDP nicht. Zu einem möglichen Nachfolger oder einer Nachfolgerin Muckers machte die Partei keine Angaben.
In ausgewählten französischen Schulen werden aktuell Uniformen getestet. Es geht dabei um mehr Gleichheit, den sozialen Frieden und auch um weniger Kosten für die Eltern. Das Projekt nahm aber auch im Zusammenhang mit dem Verbot der Abayas in Anfahrt auf. Das sind bodenlange Überkleider aus dem arabischen Raum. Deren Verbot gilt in Frankreich seit letztem September. Sichtbare religiöse Zeichen an Schulen sind in dem Land nicht zulässig. Ob die Abaya dazugehört, ist aber umstritten. Der Start des Schuluniformentests hat in Frankreich jedenfalls für ein sehr großes Medienecho gesorgt und bewegt dort auch im gewissen Rahmen die Gesellschaft. Paris-Korrespondentin Stephanie Markert hat sich die Debatte mal angeschaut.
Lilly und Emma gehen in eine Grundschule in Balmain. Das liegt fast 700 Kilometer südlich von Paris. In der kleinen Stadt testen 400 Kinder die Uniformen, auch Emma. Besser so. Es gibt ja Leute, die finden sich schöner als andere. Lilly und Emma haben wie alle anderen 2 hellgraue Sweatshirts bekommen, 4 Poloshirts mit langen und 4 mit kurzen Ärmeln. Die Farbe weiß. Schwester Lilly ist nicht begeistert. Ich hätte die T-Shirts lieber in rosa und rot gehabt. 100 Schulen in Frankreich testen Uniformen. Wer eine trägt, soll fühlen, ich gehöre dazu, zu meiner Klasse, meiner Schule. Jeder hat sich was anderes ausgedacht. Mal ist ein Wappen der Stadt drauf, mal das Logo der Schule, mal gibt es Druckknöpfe, oft Etiketten, auf die man seinen Namen schreiben kann. Emmas und Lillys Mutter findet die Schuluniform wie die meisten Eltern in Balmain gut. Denn nicht jede Familie kann sich Markenklamotten leisten. So hat man weniger Unterschiede zwischen den Kindern und auch Jungs und Mädchen sind gleichberechtigter. In Balmain kostet die Schuluniform pro Kind 200 Euro. Die Hälfte zahlt die Stadt, die andere das Land. Es war Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der Schuluniformen wollte. Er sagt, sie radieren die Unterschiede zwischen den Familien aus und sorgen für mehr Respekt. Das findet auch der Bürgermeister von Balmain. Die Schuluniform ist ein Symbol, das Lehrern und Lehrerinnen mehr Autorität gibt und die können sie gut gebrauchen. An Frankreichs Schulen soll es wieder strenger zugehen. In rund 200 von ihnen herrscht nun sogar Handyverbot. Die Uniformen sollen in 2 Jahren vielleicht überall eingeführt werden. Lilly hat ihren Frieden damit gemacht. Zwar müssen Hose oder Rock an ihrer Schule dunkelblau sein, aber der Stoff ist nicht vorgeschrieben. So hat sie einen Rock mit Tüll gewählt und mit Pailletten.
Der Bericht von Stefanie Markert. Gestern war in den USA Labor Day. Das ist sowas Ähnliches wie unser Tag der Arbeit hier in Deutschland. Da wird an die Arbeiterbewegung in den USA erinnert. Und es ist einer von nur 11 staatlichen Feiertagen, an denen die US-Amerikanerinnen und Amerikaner dann auch tatsächlich frei haben. Und dieser Tag ist auch im politischen Kalender des Landes ein sehr wichtiges Datum, denn er markiert den offiziellen Startschuss für den Herbstwahlkampf. Und der ist unheimlich teuer. Nirgendwo sonst auf der Welt wird so viel Geld im Wahlkampf ausgegeben wie in den USA. Nur wer mehrere hundert Millionen Dollar in seinem Rücken hat, kann überhaupt wirklich antreten im Kampf ums Präsidentenamt. Und die Kassen beider Parteien, der Demokraten und der Republikaner, sind prall gefüllt. Und zwar insbesondere die der Demokraten. Kamala Harris hat seit Beginn ihrer Kandidatur, und die liegt nun nur einige Wochen zurück, die Rekordsumme von 540 Millionen Dollar eingenommen. Das ist mehr als jemals irgendein Kandidat zuvor. Da stellen sich ein paar Fragen. Woher kommen die Millionen und wofür werden sie eigentlich verwendet? Und ist dieser Cash-Vorsprung jetzt tatsächlich ein Vorteil für die Wahlkampagne der Demokraten? Claudia Sarre mit Antworten.
Donald Trump's back and he's out for control.
Donald Trump ist zurück und er will die Kontrolle, heißt es in dem neuesten Werbespot der Wahlkampagne von Kamala Harris und Tim Walz.
Donald Trump may try to deny it.
Darin warnen die Demokraten die Wähler vor Donald Trump und seinem sogenannten Project 2025, einem radikalen Plan, der Trump bei seiner Rückkehr ins Weiße Haus mehr Macht und Einfluss verschaffen würde. Er selbst hatte sich zuletzt davon distanziert, um seine Wähler nicht zu verprellen. Spots wie diese überfluten derzeit die Swing States. Um sie zu finanzieren, brauchen die Parteien Wahlkampfspenden in dreistelliger Millionenhöhe. Bei den Demokraten rollt seit Joe Bidens Rückzug von der Kandidatur eine nie dagewesene Spendenwelle, die in nur gut 4 Wochen über 540 Millionen Dollar angespült hat. Allein in der Stunde nach Kamala Harris Nominierungsrede auf dem Parteitag gingen 82 Millionen Dollar ein.
I accept your nomination.
Das Neue daran, es waren vor allem viele Privatpersonen, die kleine Summen gespendet haben. Rund 1/3 davon waren laut einer New York Times-Analyse Erstspender, darunter besonders viele jüngere Frauen. Jede neue Spende sei ein neuer Wähler, erklärt Robin Colotny, Politikwissenschaftlerin an der Temple University in Philadelphia. Und dieses Wählerengagement stärke die Basis, die Fußsoldaten, sagt sie.
Every new donation is a voter. It's a voter commitment. And better than that, it's a potential strength and expanding of your foot soldiers.
Wahlkampfreisen, Rallies in den Bundesstaaten und natürlich Werbung. Auch weil die USA so riesig seien, sei der Wahlkampf enorm kostspielig, erläutert Politikwissenschaftlerin Robin Colotny. Mit dem Geld können sie auch Leute bezahlen, die bei potenziellen Wählern an die Tür klopfen, die ihnen SMS schicken oder sie anrufen. Sie haben herausgefunden, dass persönlicher Kontakt wichtiger ist als TV-Anzeigen. Die Demokraten pumpen immer noch 170 Millionen Dollar in Fernsehspots, aber noch mehr, 200 Millionen Dollar, investieren sie in digitale Anzeigen. Seit einigen Jahren fließe immer weniger in klassische TV-Werbung, so Michael Kang, Experte für Wahlkampffinanzierung an der Northwestern University in Chicago. Die digitalen Anzeigen seien besser zugeschnitten auf die Nutzer der sozialen Netzwerke.
I think what's changed is the money is going a little less toward TV advertising and it's now micro-targeted and spent more on social media and the Internet.
Am Ende hätten beide Parteien meist ähnlich viel Geld zur Verfügung, so Michael Kang. Seiner Meinung nach sei ein Cash-Vorsprung kein Garant für eine erfolgreiche Wahlkampagne.
The elections are going to be decided by other things, like how effectively they can reach voters, how persuasive their message is, how compelling the candidates are, rather than the sheer amount of money spent on both sides.
Die Wahl werde aufgrund anderer Dinge entschieden, so Kang. Zum Beispiel, wie gut die Parteien die Wähler erreichten, wie überzeugend ihre Botschaft sei oder wie beeindruckend der Kandidat.
Und damit nach China. Die dortige Bloggerin und Bürgerjournalistin Sang San ist möglicherweise wieder festgenommen worden. Das berichten zumindest Aktivisten aus ihrem Umfeld. Sie hatte aus dem abgeriegelten Wuhan über Corona berichtet, war verhaftet und im Mai dieses Jahres wieder freigelassen worden. Mehr von Benjamin Eisel.
Zhang Zhan befinde sich in Shanghai in Polizeigewahrsam, ist auf der chinesischsprachigen Website Weiquanwang zu lesen, einem Blog, der sich für Menschenrechte einsetzt. Reporter ohne Grenzen zeigte sich besorgt. Die nichtstaatliche Organisation forderte die chinesische Staats- und Parteiführung auf, Zhang Zhan umgehend freizulassen. Die Juristin soll Ende August von der Polizei festgenommen worden sein, als sie in ihre Heimatstadt im Nordwesten Chinas reisen wollte. Seitdem sei sie nicht mehr erreichbar, ihre Social-Media-Profile hat sie nicht mehr aktualisiert. Offizielle Informationen zu ihrem Verbleib sind nicht zu bekommen, die Polizei in Shanghai wies Anfragen der ARD ab. Zhang Zhan war erst im Mai nach 4 Jahren aus dem Gefängnis freigekommen. Sie hatte zu Beginn der Corona-Pandemie im Jahr 2020 mit selbst gefilmten Videos aus Wuhan berichtet. Die Stadt wurde damals komplett abgeriegelt, Menschen durften wochenlang nicht ihre Wohnungen verlassen. Die Berichterstattung in den staatlich kontrollierten chinesischen Medien hat dies völlig unkritisch begleitet. Dass Zhang Zhan ohne Erlaubnis ihre Beobachtungen veröffentlichte, war aus Sicht der chinesischen Behörden illegal. Deswegen wurde sie im Mai 2020 festgenommen und ein halbes Jahr später zu 4 Jahren Gefängnis verurteilt, in einem Prozess, der weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand. Die Begründung, sie habe Streit gesucht und Aufruhr verursacht. Zwischenzeitlich gab es große Sorgen um den Gesundheitszustand der heute 41-Jährigen.
Und wir kommen zurück nach Deutschland. Vor 9 Jahren wurde die VW-Diesel-Affäre aufgedeckt. Einer der größten Industrieskandale überhaupt, dessen Auswirkungen bis heute in der globalen Autoindustrie spürbar sind. Seit heute muss sich der frühere VW-Chef Martin Winterkorn vor dem Landgericht in Braunschweig in der Sache verantworten. Unser Kollege Oliver Jürgens verfolgt für uns den Prozess und hat jetzt die Einzelheiten für Sie.
Zum Prozessauftakt am Landgericht Braunschweig wies der ehemalige VW-Konzernchef Martin Winterkorn alle Vorwürfe zurück. Sein Verteidiger teilte mit, sein Mandant sei weder Hauptangeklagter noch der Hauptverantwortliche der Dieselaffäre. Allein seine Stellung als damaliger Vorstandsvorsitzender der Volkswagen AG rechtfertige es nicht, den 77-Jährigen in dieser Weise zu qualifizieren und ihn für das Thema Dieselmotoren in allen seinen Facetten verantwortlich zu machen. Winterkorn habe nicht betrogen und niemanden geschädigt. Winterkorn selbst machte heute einen gut gelaunten Eindruck. Es gehe ihm gut, sagte er. Sein Prozess, unter anderem wegen Betrugs und Falschaussage vor dem Bundestagsuntersuchungsausschuss, war wegen gesundheitlicher Probleme jahrelang aufgeschoben worden. Jeweils 600 Seiten umfassen allein 2 der 3 Anklagen, die heute zum Prozessauftakt vorgelesen werden. 89 Verhandlungstage sind bis September kommenden Jahres terminiert. Winterkorn drohen wegen der verheimlichten Dieselabschaltautomatik bis zu 10 Jahre Haft.
Die Informationen von Oliver Jürgens zum Prozessauftakt gegen Ex-VW-Chef Martin Winterkorn. Und damit schauen wir jetzt noch aufs Wetter. Heute Nachmittag kann es noch hier und da leichte Gewitter im Saarland geben. Ansonsten wird es nur leicht bewölkt bei 25 bis 29 Grad. Der Morgen am Mittwoch beginnt dann anfangs leicht regnerisch. Über den Nachmittag wird es aber wieder sonnig und vor allem trocken bei bis zu 24 Grad. Am Donnerstag dann mehr Wolken als Sonne. Im Verlauf kommen wieder Schauer und Gewitter auf. Es wird schwül, die Höchstwerte 20 bis 25 Grad. Das war die SR-Info-Bilanz am Mittag mit Florian Mayer am Mikrofon. Ihnen vielen Dank fürs Interesse. Hier folgt jetzt der Blick in die Kommentare der Auslandspresse und danach übernimmt Jochen Marmit mit dem SR2-Nachmittag. Viel Vergnügen.
SR-Info. Auslandspresseschau.
Auch heute ist der Ausgang der Wahlen in Thüringen und Sachsen international von großem Interesse. Ob die Wahlerfolge der AfD einen zukünftigen Einfluss auf die Bundespolitik haben könnten, dazu schreibt der Volkskrant aus den Niederlanden. Noch sind die Rechtsextremen weit von einer Regierungsbeteiligung in Berlin und sogar in den Bundesländern entfernt. Die CDU liegt in den bundesweiten Umfragen mit einem Drittel der Stimmen weit vorn. So viel wie die drei Parteien der gegenwärtigen Regierungskoalition zusammen bekommen würden. Aber die extreme Rechte ist auf dem Vormarsch, wenngleich im Westen langsamer als im Osten. Die strukturellen Verschiebungen in der deutschen Politik machen künftige Koalitionen bunter und zugleich instabiler. Deutschland schließt sich damit der neuen politischen Realität an, die viele kleinere europäische Länder bereits erleben. Für die Times aus Großbritannien sind nicht alle, die die AfD gewählt haben, automatisch moderne Nazis. Das ist ohnehin ein naiver Vergleich, der allerdings eine große emotionale Resonanz in Deutschland und darüber hinaus erzeugt. Viele haben aus Protest gegen eine Regierung votiert, die sich als eine der schwächsten in der Geschichte der Bundesrepublik erwiesen hat. Sie ist unfähig, auf den öffentlichen Zorn über die irreguläre Einwanderung zu reagieren, verantwortlich für das Stagnieren der Wirtschaft und schwankend in der Frage, wie viel Hilfe sie der Ukraine geben soll. Die Anziehungskraft, die von der extremen Rechten ausgeht, ist auch anderswo zu beobachten, insbesondere in Frankreich und Italien. Besorgniserregend ist aber der hohe Zuspruch für die AfD unter jungen Deutschen, die vom Mainstream desillusioniert sind. Besorgt über den Ausgang der Wahlen in Thüringen und Sachsen zeigt sich auch die in Frankreich erscheinende Zeitung Le Monde. Dass eine solche Partei, die erst vor 11 Jahren gegründet wurde, in einem Land wie Deutschland solche Ergebnisse erzielt, ist mehr als besorgniserregend. Aufgrund seiner Vergangenheit, seines demografischen Gewichts und seiner wirtschaftlichen Stärke trägt Deutschland eine große Verantwortung. Seine politischen Führungsfiguren auf der Rechten und Linken, aber auch seine wirtschaftlichen und intellektuellen Eliten können es sich nicht leisten, eine Formation weiter gedeihen zu lassen, deren rassistische und nationalistische Weltanschauung die Grundlagen der demokratischen und liberalen Ordnung untergräbt. Die Neue Zürcher Zeitung aus der Schweiz zieht einen interessanten Vergleich zu der rechtspopulistischen Schweizer Volkspartei, die dort an der Regierung beteiligt ist. Die AfD hätte wie so viele rechte Parteien in Europa durch Einbindung gebändigt oder entzaubert werden können. Der Umgang der Schweiz mit der SVP ist ein schönes Beispiel. Die rechte Partei regiert das Land selbstverständlich mit. Das sorgt einerseits dafür, dass sich Menschen vom Bundesrat repräsentiert fühlen, die sich andernfalls von der Politik abwenden würden. Andererseits mäßigt und diszipliniert die Verantwortung die SVP, die sich in Ton und Inhalten deutlich von den völkischen Krawallmachern der AfD unterscheidet. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Michael Hafke.